Wir sind in dieses neue Jahr, das nun auch schon 8 Tage alt ist, gestartet mit der Jahreslosung 2023, diesem Vers aus Genesis 16. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das sagt Hagar, die Magd Sarais, nachdem der Engel des Herrn sie verloren und verzweifelt in der Wüste findet und ihr eine große Segensverheißung gibt. Letzten Sonntag haben wir über die Jahreslosung nachgedacht. Immer wieder finden wir in der Bibel beeindruckende Lebensgeschichten, die eingebettet sind in der großen Liebesgeschichte, die Gott mit uns Menschen schreibt. Und die Liebesgeschichte Gottes mit uns Menschen ist immer Heilsgeschichte oder Erlösungsgeschichte. Dass Gott uns sieht, dass er uns begegnet und beruft, das ist ein ganz großes Gnadengeschenk. Und immer wieder hat sich Gott auch schon im Alten Testament, wie damals bei Hagar, aber noch an vielen anderen Stellen, als der Erlöser, als der, der einen Ausweg schafft, offenbart. Der Höhepunkt seines Erlösungswerkes ist natürlich Golgatha. Aber alle anderen Erlösungsgeschichten weisen auf diesen Höhepunkt hin. Und ich möchte heute mit uns einen Abschnitt aus dem 2. Buch Mose betrachten. Es ist gar nicht so lange her, da haben wir auch einen Text aus der Geschichte Moses uns angeschaut. Die Jahreslosung, aber auch das Geburtstagsgeschenk von meiner lieben Frau, die haben mich animiert, heute über dieses Wort zu predigen. Und jetzt nochmal bitte zurück zu diesem ersten Bild meiner PowerPoint, die wahrscheinlich alle Leute irritiert hat, weil sie gedacht haben, was soll das jetzt da bedeuten? Das ist das Geburtstagsgeschenk meiner Frau an mich letztes Jahr. Könnt ihr erraten, an welche Geschichte mich diese Stahlskulptur okay, jetzt wäre vielleicht interessant die Frage, wie viele Leute haben, während dieses Bild eingeblendet wurde, in meiner Einleitung schon nachgedacht, wohin will der mit dem Bild? Was bedeutet das? Aber in der Tat, es hat mich erinnert an diese Geschichte im Alten Testament und eine ganz kurze Geschichte, ein bisschen geschichtlicher Hintergrund. Die meisten von euch kennen ja die Geschichte des Auszugs aus Ägypten oder überhaupt das Buch Exodus, 2. Buch Mose, das Volk Israel, das in Ägypten entstanden war, befand sich schon über 400 Jahre in der ägyptischen Sklaverei. Das war eine furchtbare Zeit der Unterdrückung, des Leidens, der Schmerzen, der Unfreiheit. Und wir kennen die Geschichte, Mose wurde von Gott vor dem Tod bewahrt, als der Pharao damals diesen Kindergenozid da durchführte. Und auf wundersame Weise, weil so wirkt Gott manchmal, landet er als Prinz am Hofe des Pharaos von Ägypten und er wächst da auf und bekommt da seine Bildung. Aber im Alter von 40 Jahren begeht er einen schlimmen Fehler. In einer prekären Situation handelt er unüberlegt, eigenwillig, aggressiv. Er begeht einen Mord an einem Ägypter und muss in die Wüste Midian fliehen. Und genau dort fängt Gott an, diesen Mann zu verändern. Und Mose ist bereit, sich Das haben wir übrigens in dieser Predigt vor ein paar Monaten uns angeschaut. Er ist bereit, sich in diesen Wüstenalltag, den Wüstenalltag eines einfachen Nomadenvolkes einzuordnen. Er heiratet die Tochter Reguels, des Priesters von Midian. Und dort in der Abgeschiedenheit der Wüste, da lernt er Demut und Unterordnung und Geduld. Und so verging ein Tag nach dem anderen. 40 lange Jahre. Mose ist mittlerweile 80 Jahre. Und ich stelle mir das so vor, wie der Tag ein, Tag aus die Schafe seines Schwiegervaters hütet. Und wie die meisten Menschen wird auch er sich einfach in die Routinen des Lebens eingefunden haben. Wenn die Sonne am Morgen aufging, da hieß es aufstehen und vielleicht Gesicht waschen und was essen und Frauen, Kinder begrüßen und beten und was weiß ich. Und dann ist er seiner Arbeit nachgegangen. Weideplätze finden im Wüstengelände, nicht so einfach. Tränke aufsuchen, Lämmer pflegen, Ziegen melken, Kamele packen und immer auf der Hut sein, dass die Herde zusammenbleibt. Das war sein Job. 40 Jahre lang. Und wahrscheinlich hat er es auch noch mit 80 gemacht. Sind einige hier auch schon 80? Könnt ihr euch das vorstellen? Schafe hüten mit 80 in der Wüste? Und am Abend, da ist er müde von seinem Tagewerk in sein Zelt gekrochen und ist eingeschlafen. So ging das jeden Tag, 4 Jahrzehnte lang. Aber dann, an einem solchen ganz gewöhnlichen Tag, geschah etwas Besonderes. Und da setzt der Abschnitt an, den wir in dieser Botschaft betrachten wollen, die ich überschrieben habe, Begegnung und Berufung. Lasst uns aus 2. Mose 3 die Verse 1 bis 10 lesen. Mose aber hütete die Schafe Jethros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian. Und er trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Als er hinsah, siehe, da brannte der Dornbusch im Feuer und der Dornbusch wurde doch nicht verzehrt. Da sprach Mose, ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung ansehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu schauen, rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, Hineni, hier bin ich. Da sprach er, tritt nicht näher heran, zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verbarg Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten sehr wohl gesehen und ich habe ihr Geschrei gehört über die, welche sie antreiben. Ja, ich kenne ihre Schmerzen und ich bin herabgekommen, um sie zu retten aus der Hand der Ägypter und sie aus diesem Land zu führen in ein gutes und weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließt, an den Ort der Kanaaniter, Hethiter, Ammoniter, Perisiter, Heviter und Jebusiter. Und nun siehe, das Geschrei der Kinder Israels ist vor mich gekommen und ich habe auf ihre Bedrängnis gesehen und die wie die Ägypter sie bedrückten. So geh nun hin, denn ich will dich zu dem Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israels aus Ägypten, führst. An einem ganz gewöhnlichen Tag findet eine ganz außergewöhnliche Begegnung statt. Das ist das Erste, was wir hier sehen. Überhaupt nichts deutet in dieser Geschichte hin, dass an diesem Tag Moses Leben gründlich verändert werden sollte. Es gab keine Vorankündigung sozusagen, dass genau an diesem Tag Gott sein jahrelanges Schweigen brechen wird. Aber so ist unser Gott. Ohne Ankündigung redet er zu gewöhnlichen Leuten an gewöhnlichen Tagen. Manchmal im Büro, manchmal auf der Baustelle, bei der Arbeit, im Hörsaal, in der Schule, beim Autofahren, beim Einkaufen, beim Kochen, vielleicht auch beim Windeln wechseln, wo auch immer wir uns in unserem Alltag befinden. Gott kann in unsere Routine einbrechen. Moses Alltag wurde am Berg Horeb, am Berg Sinai unterbrochen. An irgendeinem ganz normalen Tag kann es geschehen, dass Gott deinen Alltag durcheinander bringt. Jeder, der eine Beziehung zu Gott hat, der kann das bezeugen. Als wir das erste Mal von Gott hörten und in unserem Herzen von seinem Wort berührt wurden, als wir anfingen, etwas von seinem Erlösungswerk zu verstehen, als wir erkannten, Gott ist nicht nur eine abstrakte Idee. Da gibt es eine Geschichte, eine einmalige Geschichte. Und da geht es um uns Menschen, die wir ein ganz großes Problem haben, die wir zutiefst egoistisch sind und durch dieses Leben ohne Sinn hin siechen. Und wir schon oft enttäuscht wurden von uns selber und von anderen. Und wir merken, da gibt's ein großes Problem. Und dann erkennen durften, da gibt's aber auch jemand, der genau dieses Problem, für dieses Problem eine Lösung hat. Das war dieser Moment, zu erkennen, da gibt es einen Erlöser. Und der hat unseren Alltag ganz schön durcheinander gebracht. Damals, erinnert ihr euch noch? Unser Leben ist seit jenem Augenblick nicht mehr dasselbe. Mich fasziniert diese Wahrheit, dass Gott ohne Vorankündigung zu gewöhnlichen Menschen an gewöhnlichen Tagen redet. Das scheint irgendwie seine bevorzugte Methode zu sein. Mose befindet sich am Horeb, am Berg Gottes. Auf diesem Berg wird er später Gott noch besonders erfahren und auch das Gesetz entgegennehmen. Und ich kann mir vorstellen, wie Mose etwas abseits im Schatten eines Felsens saß, als ein Busch in unmittelbarer Nähe anfängt anzubrennen. Nun, dass ein Dornbusch in der Wüste mal brennt, war vielleicht nicht was Besonderes, aber das Komische an diesem Busch war, dass er brannte und doch nicht verbrannte. Und der Bibeltext, der sagt uns, warum dieser Strauch nicht aufhörte zu brennen. Der Engel des Herrn war in Form einer Feuerflamme mitten im Dornbusch. Was denkt ihr, wer ist dieser Engel des Herrn? In 1. Mose 16, 13, in der Geschichte von Hagar, haben wir letzten Sonntag ja gehört, da wird er als Gott identifiziert. Malach, Jahwe. Hier haben wir also eine Theophanie, eine sichtbare Erscheinung Gottes. Und manche Theologen sind der Ansicht, und dieser Ansicht schließe ich mich auch an, dass so eine Theophanie im Alten Testament im Grunde eine Erscheinung von Jesus Christus vor seiner Menschwerdung war. Malak Yahweh, der Engel des Herrn, in der Feuerflamme. Feuer ist in der Bibel ein Symbol der Göttlichkeit und drückt vor allem seine alles verzehrende und reinigende Heiligkeit aus. Das erinnert mich an Hebräer 12, Vers 29, wo es heißt, denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Als dieser Strauch anfing an zu brennen, ahnte Mose noch nicht, dass Gott im Spiel sein könnte. Wahrscheinlich hat er eine Weile zugeschaut und sich dann gewundert, irgendetwas stimmt hier nicht, der verbrennt doch nicht. Das muss ich mir etwas genauer anschauen. Ist euch so beim Hören oder auch Lesen des Textes aufgefallen, wann Gott zu Mose spricht? Gott spricht zu Mose erst in dem Augenblick, als sich dieser dem Feuer näherte, nicht vorher. Vers 4, als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu schauen, rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach: Mose, Mose. Er antwortete: Hier bin ich. Ich glaube, das hat auch eine Bedeutung. Ich sehe dann in Folgendes, Gottes Reden setzt voraus, dass wir bereit sind, zuzuhören. Meine Lieben, es gibt Zeiten, da redet Gott nicht. Er scheint abwesend zu sein. 40 Jahre lang hatte Mose Gott nicht gehört. Aber zur rechten Zeit bricht Gott das Schweigen und er spricht zu Mose. Er überrascht Mose mitten im Alltag und Mose ist bereit zuzuhören. Ich bin überzeugt, Gott hat gesprochen und er spricht auch heute noch. Und wenn wir bereit sind zu hören, da können wir sein Reden vernehmen. Nun, wie spricht Gott heute? Manchmal, da hätte ich mir ja wirklich gewünscht, dass er, wenn ich an einem schönen sonnigen Tag da oben auf meiner Bank die Paul, unser lieber Paul, bestimmt schon vor 17 oder noch länger Jahren hingestellt hat. Mittlerweile gibt es die zweite Generation Paul, wurde ganz erneuert, aber sie heißt immer noch Johannsruh. Ja, die wird mich überleben, Leute, an dieser Platz, wenn Jesus nicht kommt. Es wird Johannsruh übrigens auch im tausendjährigen Reich geben, vermute ich mal. Und da wünscht man sich, wenn man an einem schönen sonnigen Tag da oben sitzt, und es ist gar nicht weit, so rüber, wenn man so rüber schaut, da gibt es diesen Felsen, ich nenne es so insidermäßig der Opferfelsen. Sieht fast so aus wie so ein Altar. Und da steht so ein Busch raus, ja. Und da bin ich einmal dort gesessen und habe gedacht, ja, wenn der jetzt anfangen würde anzubrennen, was wäre das, ja? Und du würdest Gottes Stimme hören. Ist nie geschehen, bis jetzt. Ich habe noch nie die Stimme Gottes aus einem brennenden Busch oder überhaupt akustisch jemals gehört. Und noch, glaube ich, hat Gott so oft schon geredet. Ich habe ihn manchmal in meinem Herzen gehört, während ich über sein Wort nachgedacht habe. Aber selbst das ist nicht immer so. Manchmal lese ich sein Wort und kann nicht klar vernehmen, was er mir persönlich sagt. Aber Gott Er redet auch heute noch zu uns, das glaube ich fest. Und die ganze Bibel ist ein Bericht über sein Reden. 66 Liebesbriefe hat er uns geschrieben, damit wir darin sein Herz erkennen und sein Reden hören. Nun weiß ich, dass es auch Christen gibt, die lehnen den Gedanken, dass Gott auch heute noch persönlich zu uns spricht, rundweg ab, weil sie oft erlebt haben, dass Menschen ihre eigenen Wünsche als Stimme oder Wille Gottes interpretiert haben. Natürlich kann man das Reden Gottes auch in seinem Wort sehr leicht für eigene Zwecke interpretieren. Wir müssen also achtsam und vor allem ehrlich zu uns selbst sein, damit wir nicht etwas für Gottes Reden halten, wo vielleicht eher unser Wunsch der Vater des Gedanken ist. Aber meine Überzeugung ist die, wir können eigentlich keine persönliche Beziehung zu Gott haben, wenn wir nicht sein Reden hören. Wenn wir nicht hören, wenn er zu uns spricht. Auch heute noch redet er zu uns, und zwar durch seine Leute, manchmal durch Lebensumstände, durch bestimmte Gedanken, die sein Geist uns in einer bestimmten Situation schenkt, und vor allem redet er durch sein Wort. Und wenn er gerade durch Lebensumstände oder durch Menschen zu uns redet, dann darf das nie im Widerspruch zu seinem Wort stehen. Denn Gott widerspricht sich nicht. Also wenn dir jemand irgendetwas sagt und sagt, ja, das ist das Reden Gottes an dich und es entspricht nicht der Bibel, dann bitte vorsichtig sein. Da redet nicht Gott. Und doch ist es sehr, sehr wichtig, dass wir da empfänglich sind für sein Reden. Denn er redet auch heute noch. Das Problem ist nur, dass wir oft nicht zuhören. Wir werden von so vielen lauten, anderen lauten Stimmen, die in unserem Alltag auf uns eindringen, abgelenkt. Ich wiederhole diesen Gedanken nochmal. Gottes Reden setzt voraus, dass wir auch wirklich bereit sind zuzuhören. Wir können Gott nicht begegnen, wenn wir nicht bereit sind, auf sein Reden zu hören. Und auf sein Reden zu hören, das setzt Stille voraus, weil sein Reden oft nur ein leises Flüstern ist. Auch wenn er durch sein Wort zu uns spricht, ist es so wie so ein leises Flüstern meistens. C.S. Lewis war der Meinung, manchmal gebraucht Gott auch das Megafon. Wisst ihr wann? Im Schmerz, genau. Paul Tournier, der bekannte Schweizer Arzt, wurde einmal gefragt, weshalb er als vielbeschäftigter Mann der Stille einen so großen Akzent, ein so großes Gewicht beimesse, worauf er antwortete, dem modernen Menschen fehlt die Stille. Er hat sein Leben nicht mehr in der Hand. Er wird von den Ereignissen mitgerissen. Er befindet sich in einem Wettlauf mit der Zeit. Wenn das Leben randvoll ist, hat nichts mehr darin Platz. Selbst Gott kann nichts mehr hinzufügen. Da ist es notwendig, Unterbrechungen einzuschalten, um die Gedanken Gottes zu empfangen. Du kannst Gott nicht hören, wenn du randvoll bist mit allem, mit allen möglichen Dingen, die dich ablenken. Und ich kann es nur immer wieder empfehlen, mir persönlich hilft es, eine bestimmte Zeit, einen bestimmten Ort zu haben, wenn ich in die Stille gehe und meine Antennen auf Empfang einstelle. Und es hilft mir auch, wenn ich meine Gebete oder auch Gedanken, die ich beim Lesen seines Wortes habe, aufschreibe. Ich tue das schon seit, glaube ich, 18 Jahren mit Hilfe eines Tagebuchs, was wir hier von der Bibelliga immer wieder angeboten bekommen. 365 Tage habe ich sehr, sehr schätzen gelernt, dieses Tagebuch. Und manchmal kann man dann so zurückgehen, so 10 Jahre zurück, mache ich immer wieder, hol das mal raus und lese, was war genau heute vor zehn Jahren? Wo war ich an dem Ort? Wie habe ich da gedacht? Wie habe ich da mit Gott gelebt? Was habe ich da wahrgenommen, gehört? Wir müssen also ganz gezielt Unterbrechungen einschalten, war die Meinung von Paul Tournier. Ich möchte uns ermutigen, an jedem gewöhnlichen Tag, auch in diesem Jahr, die bewusste Begegnung mit unserem Herrn zu suchen. Wenn wir bereit sind zu hören, da redet Gott. Was uns bei dieser außergewöhnlichen Begegnung noch auffällt, ist die Aufforderung, Mose soll seine Sandalen ausziehen. Was für ein Unterschied macht schon ein halber Zentimeter Schuhleder? Nun, in Gottes Gegenwart ist selbst ein halber Zentimeter zu hoch. In seiner Gegenwart, da können wir uns nicht genug demütigen. Das Ausziehen der Schuhe war damals ein Zeichen der Ehrfurcht, der Verehrung, Unterordnung. Die Moslems praktizieren diese Tradition auch heute noch, wenn sie eine Moschee aufsuchen. Und ich kann mir vorstellen, wie Mose hier mit verdecktem Gesicht barfüßig dastand, auf einem Boden, der unter dem Gewicht der Herrlichkeit Gottes bebte. Er hatte Angst aufzuschauen. Das war eine gesunde Furcht, die wir auch Ehrfurcht nennen. Und hier ist meine Definition von Ehrfurcht. Ehrfurcht vor Gott, das ist keine lähmende Angst, das ist auch nicht nur eine höfliche Zurückhaltung, sondern es ist eine tiefgehende, respektvolle, demütige Haltung, die Gott ernst nimmt und ihm den richtigen Platz zuordnet. Und sie kommt zum Ausdruck durch ein hörendes Ohr und ein gehorsames Herz. Wir können Gott nicht begegnen mit einer arroganten, eingebildeten Haltung. Wisst ihr, meine Lieben, Gott ist zwar unser Freund, aber er ist nicht unser High-Five-Kumpel, mit dem wir einfach so im Sandkasten gespielt haben. Er ist der souveräne Herr, der Schöpfer Himmels und der Erde, der allmächtige, dreimal heilige Gott, der abgesondert von allem Bösen existiert. Ihm gebührt alle Ehre. Und weil wir das erkannt haben und weil wir diesen Gott lieben, wollen wir ihm in Ehrfurcht begegnen. Damit beginnt alle Weisheit, sagt Salomo, dass man Ehrfurcht vor Gott hat. Sprüche 9, Vers 10. Noch ein zweites ist mir aus diesem Bibelwort hier wichtig geworden. Mose erfährt eine persönliche Berufung durch einen persönlichen Gott. Mose, er wird hier beim Namen gerufen. Dass Gott Menschen beim Namen ruft, das ist eine immer wieder erstaunliche Tatsache der biblischen Geschichte. Und damit wird deutlich, wie persönlich er mit uns umgeht. Unser Gott ist ein persönlicher Gott. Er ruft uns beim Namen. Es ist einfach so schön zu sehen, wie Mose hier auf diesen Ruf einfach antwortet. Hineni, hier bin ich. Dieser Ausdruck kommt noch an einigen Stellen des Alten Testaments vor und er bringt immer wieder hervor, Aufmerksamkeit und Bereitschaft. Das beschreibt er, das umschreibt er, das enthält er. Nicht nur zum Hören, sondern auch zum Gehorchen. Und dann stellt sich Gott selber vor, ich bin. Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Israels, der Gott Jakobs. Und da verbarg Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Was denkt ihr, warum erwähnt Gott alle diese Namen hier? Mose, er musste wissen, wer mit ihm redete. Er brauchte nach all den Jahren des Schweigens eine unmissverständliche Bestätigung, dass es hier nicht um irgendeinen Gott geht, sondern um diesen einen einzigen Gott. Der, der zu ihm sprach, war der Gott, der den Bund mit Abraham nicht vergessen hatte. Es war derselbe Gott, der einen Betrüger wie Jakob veränderte und in seiner Geschichte gebrauchte. Dieser Gott sprach jetzt zu Mose. Und das Überwältigende ist, derselbe Gott, der Mose gerufen hat, der hat auch dich und mich beim Namen gerufen. Wenn wir Kinder Gottes sind, sind wir von demselben Gott erwählt und berufen. Das Neue Testament, es spricht von Jesus als dem guten Hirten, der seine Schafe ruft. In Johannes 10, Vers 3 heißt es, dass er die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen ruft und sie hinausführt. Nun wissen wir, Schafe, das sind jetzt nicht überaus intelligente Tiere. Oh, ich höre schon die Elsbeth. Auf das habe ich gewartet, auf dieses Räuspern. Aber naja, ich weiß nicht, ob sie so intelligent sind wie Delfine oder was weiß ich, wie man das messen kann. Aber was du wahrscheinlich bestätigen kannst, sie sind ziemlich eigenwillig, manchmal auch schreckhaft, hilflos. Aber sie sind in der Lage, Stimmen zu unterscheiden. Der Hirte ruft seine Schafe beim Namen und sie erkennen seine Stimme. Ich lasse mal eine Geschichte von einem Bauer im Marburger Land, dem in der Zeit der Nazi-Diktatur seine kleine Schafherde einfach geklaut worden war. Stell dir das mal vor, Elsbeth, da kommt einer, klaut dir deine Schafe. Das ist ja fast so als, naja. Ein Bekannter, den er verzweifelt das Ganze erzählte, um Rat fragte, der sagte zu ihm, du wirst sie garantiert im Schlachthof finden. Und der Bauer, der machte sich sofort auf zu diesem Schlachthof und als er dort ankam, da erstarrte er. Da waren nämlich nicht nur seine paar Schafe, sondern hunderte von Schafen, die sie auf einem engen Hof da zusammen gedrängt aufhielten. Wie sollte er nun seine Schafe finden können? Doch er wusste, was er zu tun hatte. Seine Schafe hatten einen Namen. Und er rief eines nach dem anderen mit Namen. Und ich glaube, hier können Brillmanns das auf jeden Fall bestätigen. Ihre Schafe haben nämlich auch alle einen Namen. Sissi und Nora und Degenhardt, gell? Und wie sie alle heißen. Ihr kennt die Namen. Und in dieser Geschichte, eins nach dem anderen, löste sich einfach aus dieser wild zusammengewürfelten Herde und der Mann hatte seine Herde wieder. Seine Schafe kannten seine Stimme. Beeindruckend. In Johannes 10 sagt Jesus von sich: Ich bin der gute Hirte, ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich, genauso wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich gebe mein Leben für die Schafe her. Was ist das doch für eine wunderbare Aussage? Jesus kennt uns genauso gut, wie er den Vater kennt, auf der tiefsten Ebene. Und wie kennt der Vater den Sohn, mit dem er eins ist? Nun, ich denke, da gibt es keine tiefere Verbindung als die zwischen Gott dem Vater und Gott dem Sohn. Und wenn Jesus uns so kennt, wie er den Vater kennt, dann heißt das, dass eine intimere Kenntnis gar nicht möglich ist. Wir sind wie so ein aufgeschlagenes Buch vor ihm. Er kennt nicht nur unsere Handlungen. Er weiß nicht nur, was du morgen tust. Er kennt deine tiefsten Gedanken und deine Beweggründe, deine Motive. Seine Kenntnis von uns greift nicht nur in die tiefsten Tiefen unserer Seele, sie geht auch sogar in die Zeit zurück, bevor uns überhaupt jemand kannte und wir geboren wurden. Das heißt, selbst da, wo unser Leben außer Kontrolle geraten ist, wo wir Niederlagen einstecken müssen, wo wir versagt und Gott enttäuscht haben, ruft er die, die auf ihn hören. Und damit wird auch deutlich, dass unser Gott ein Gott der zweiten Chance ist. Das wird aus diesem Text auch ersichtlich. Er ruft seine Schafe einzeln, er ruft sie beim Namen, er ruft uns in eine enge, tiefe, ehrliche, liebevolle Beziehung mit ihm selbst und dann beruft er uns auch. Seinen Auftrag, seine Absichten in dieser Welt zu erfüllen. Unser Abschnitt hier endet mit der Feststellung, dass Gott auch nach den vielen Jahren sein Volk nicht vergessen hatte. Ich habe gesehen. Er ist immerhin Elroi. Haben wir letzten Sonntag gehört. Ich habe gesehen, ich habe gehört, ich habe die Schmerzen gesehen, ich kenne sie, darum bin ich gekommen, um zu erlösen. Das ist eine gute Nachricht für die Zukunft eines hoffnungslosen Volkes, das der Willkür Ägyptens ausgeliefert war. 430 Jahre schien Gott abwesend. Das war eine lange, lange Zeit. Aber trotzdem war er da und er hat alles gesehen. Er hat alles gehört. Sein Plan, sein Timing, sein Schweigen ist für uns unerklärlich. Aber Gott ist souverän und er redet, wann er will und er erlöst, wann er will und wen er will. Wir müssen uns das nochmal in Erinnerung rufen. Ägypten, war damals eine Hochburg der Zivilisation und das schon seit über 1000 Jahren. Etwas von der Kunst und der Architektur, die sind sogar heute noch zu bewundern. Ihr zwei wart ja gar nicht so lange dort und habt Bilder von den Pyramiden geschickt. Außerdem beherrschte es mit seiner starken, aggressiven Armee den ganzen Mittleren Osten. Aber es war eine Herrschaft des Todes. Denken wir doch nur an die Pyramiden. Was waren denn diese Pyramiden? Es waren Gräber, die auffälligsten, größten Bauten in der ganzen Landschaft dieser damaligen Hochkultur waren Gräber. Die Ägypter, sie waren besessen von diesem Gedanken der, der Unvergänglichkeit. Und deshalb haben sie ihre Toten, ihre großen Toten, die Pharaonen, einbalsamiert und wollten sie, solange es nur geht, konservieren. Etwas von diesem Leben musste man so lang wie nur möglich erhalten. Und dann lesen wir die biblische Geschichte. Und in der biblischen Geschichte ist Ägypten ein Synonym für den Tod. Und ich denke, als Gott durch den brennenden Dornbusch diese Worte zu Mose redete, da wurde die ganze ägyptische Pracht und Arroganz im Grunde reduziert auf ein Häufchen Asche. Weggebrannt. Asche. Denn der Gegensatz zu Ägypten, der Gegenpol, wenn wir so wollen, diesem Ägypten, das sich so mit dem Tod beschäftigte, steht der lebendige, lebensspendende, gegenwärtige Erlöser Gott, Jahwe. Und er hat einen Plan, der sich in der Geschichte verwirklicht. Aus einer unvollkommenen, unbedeutenden Familie hat er sich ein Volk geschaffen. Und dieses Volk wird er aus der ägyptischen Gefangenschaft mächtig herausführen. Mich beeindruckt das immer wieder, wie Gott ist und wie er handelt. Er begegnet nicht dem großen Pharaonen aus Ägypten in einer beeindruckenden Lichterscheinung, wie sie vielleicht besonders gut von Steven Spielberg inszeniert hätte werden können. Nein, nicht einmal der Name des damaligen regierenden Pharaos wird in der Bibel erwähnt. Er begegnet einem einfachen, desillusionierten alten Hirten in der Wüste. Diesen ruft er beim Namen. Ist das nicht erstaunlich? Eine alte, dürre Akazie gebraucht Gott, um Mose zu zeigen, dass ein unscheinbarer Busch genügt, vorausgesetzt, er ist brennend und verfügbar. Mose war nicht mehr der Jüngste. Nach den 40 Jahren Wüstenleben hat er sich vielleicht auch manchmal wie so ein zurückgeschnittener, ausgetrockneter Strauch gefühlt, wer weiß. Aber das war alles, was Gott brauchte. Er beruft gerade diesen zerbrochenen, demütigen Mann zu der Aufgabe, vor den mächtigsten Mann der damaligen Welt zu treten und ihm im Namen Gottes zu sagen, let my people go. Lass mein Volk ziehen. Und noch schwieriger war die Aufgabe, dieses Volk dann durch die Wüste in das verheißene Land zu führen. Ich glaube, wir können auch diesen zweiten Hauptgedanken auf uns heute anwenden, meine Lieben. Gott hat Mose gebraucht und er möchte auch dich und er möchte auch mich gebrauchen. Nicht, weil er uns braucht, gebraucht er uns, sondern weil er uns liebt. Durch seine Menschen möchte er seinen Plan erfüllen. Und wie wir hier gesehen haben, wichtig ist für ihn nicht deine Vergangenheit und deine Bildung und dein Alter. Er sucht Leute mit Ohren, die auf ihn hören, mit Herzen, die ihm hingegeben sind, mit Händen, die für ihn handeln. Jeder alte Busch ist für ihn brauchbar, sofern er für Gott brennt. Habe ich mal gelesen. Irgendwo. Weiß ich nicht mehr genau wo. Fand ich aber gut. Vielleicht auch, ja, wir sind ja alle ein Jahr älter geworden. Ist auch deshalb ein Trost für uns. Wir werden älter, aber auch da kann Gott uns noch gebrauchen. Als neutestamentliche Gläubige steht unsere Berufung, und ich verwende jetzt den Begriff im Sinne von Sendung, die steht fest. Wir sind berufen, einmal zu Christus hin und dann berufen, gesendet, ihn in dieser Welt zu repräsentieren. Als Herausgerufene, übrigens Mose heißt der Herausgezogene. Finde ich immer schön, diese Wortbedeutungen. Als Herausgerufene sind wir berufen durch unser Leben, aber auch durch unsere Worte, die wir sprechen, Botschafter der guten Nachricht zu sein. Gott will uns gebrauchen, damit er Menschen aus einer verlorenen Welt erlöst. Damals gebrauchte er einen brennenden Dornbusch, um die Aufmerksamkeit des Mose zu wecken. Manchmal frage ich mich, was er wohl in unserem Leben in Brand setzen muss, bis wir bereit sind, auf ihn zu hören. Ich möchte schließen mit einem Gebet. Ein Gebet von Jim Elliot, das er am seinem Tagebuch aufgeschrieben hat. Jim Elliot, wir kennen seine Geschichte. Am 8. Januar, ach, heute ist der 8. Januar, gell? Rechnet mal aus, vor wie vielen Jahren das auf den Tag genau heute war. Ne? Am 8. Januar 1956 starb er, getroffen von den Pfeilen der Aucas-Indianern, diesen Stamm, dem er und seine Begleiter das Evangelium bringen wollte. Seine Worte gehen mir jedes Mal unter die Haut, wenn ich sie lese. Sie begleiten mich eigentlich schon mein ganzes Leben, weil ich habe sein Tagebuch oder die Aufzeichnungen seines Tagebuches, das seine Frau zusammengefasst hatte, diesem Buch im Schatten des Allmächtigen, als Jugendlicher gelesen. Und tief in meinem Innern weiß ich, dass ich dieses Gebet beten möchte. Auch wenn es nur schwer und ängstlich über meine Lippen kommt. Lasst es einfach auf euch wirken. Es ist sein Gebet. Und ich denke, Gott hat es erhört. Es ist ein ernstes Gebet. Ich lese es uns. Herr, zünde an den toten Reisighaufen meines Lebens. Gib, dass ich aufflamme und für dich verbrenne. Verzehre mein Leben, Herr, denn es ist dein. Ich trachte nicht nach einem langen Leben, sondern nach einem erfüllten, gleich dir, Herr Jesus. Vater, nimm mein Leben, ja, mein Blut, wenn du willst, und verzehre es in deinem Feuer. Ich will es nicht behalten, denn es ist nicht mein, dass ich es für mich behielte. Nimm es, Herr, nimm es ganz. Gieß mein Leben aus als eine Opfergabe für die Welt. Durchtränke mein Wesen mit dem Öl deines Geistes, auf das ich aufflammen kann. Aber eine Flamme ist vergänglich, oft von kurzer Lebensdauer. Kannst du das ertragen, meine Seele, ein kurzes Leben? In mir wohnt der Geist jenes Großen, dessen Leben so kurz war und den der Eifer für das Haus des Herrn verzehrte. Flamme Gottes, lass mich dein Brennstoff sein. Amen.